Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Am Telefon ist Michael Knobelsdorf. Schönen guten Abend, Herr Knobelsdorf.
Ja, hallo, schönen guten Tag oder guten Abend.
Herzlich willkommen zurück. Willkommen in der Zivilisation.
Ja, so kann man es nennen. Ich bin wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, nachdem ich 3 Monate jetzt in der Antarktis war.
Was haben Sie eigentlich da gemacht?
Ich bin dort als Flugwetterberater tätig gewesen für einen Großteil des antarktischen Kontinents und insbesondere als Basislager die deutsche Neumayer Station, wo ich dann letztendlich stationiert war und von dort die Beratung ausgeführt habe.
Man muss es so sehen, Sie waren in der Antarktis am Südpol. Das ist wirklich am Ende der Welt. Ist zwar nicht weit weg von Australien, sind eigentlich nur, glaube ich, 3 Stunden Flugzeit, zum Beispiel von Melbourne aus bis zum Südpol. Aber das war also mitten in der Eiswüste.
Ja, also wie gesagt, auch dort, wo ich jetzt tätig war, ist es so, dass wir natürlich mit dem Flugzeug rein können. Die Operation läuft dann von Südafrika, von Kapstadt. Und das ist ein 5-stündiger Flug, der dann auf die russische Station, die sogenannte Novo-Station, im Allgemeinen eine Abkürzung genannt, stattfindet. Das ist ein 5-Stunden-Flug. Und von dort werden dann die Verantwortlichen oder auch Wissenschaftler in andere Stationen verteilt, die sogenannten Fiederflüge. Und die deutsche Station, ist von dieser russischen Station dann nochmal 2 Stunden Flugzeit entfernt. Wobei dieser Verteilerflug mit kleineren Maschinen stattfindet. Das sind dann so Basler-Maschinen oder Twin Otters, mit denen dann die entsprechenden Stationen angesteuert werden.
Sie sind ja Mitte Dezember dorthin geflogen und sind bis März geblieben, oder Ende Februar ungefähr. Das ist bei uns Sommer. Ich nehme an, am Südpol ist es ja auch Sommer dann. Ist das der Grund, warum dann die Mannschaften zu diesem Zeitpunkt ausgewechselt oder ergänzt werden?
Genauso ist es. Also die Flugwetterberatung findet hauptsächlich in den sogenannten Sommermonaten dort statt. Und das ist eben genau die Zeit, die Sie genannt haben. Das ist ja dann auf der Südhemisphäre von Dezember bis Februar Sommer. Wobei Sommer in der Antarktis natürlich bedeutet, nicht so vergleichbar, wie wir normalerweise den Sommer eben einschätzen, sondern Temperaturen um 0 Grad, teilweise auch mal drüber, aber insgesamt sehr viel Sonnenschein und vor allen Dingen auch insbesondere im Dezember und Mitte Januar noch, bis Mitte Januar den ganzen Tag über Sonnenschein.
Nun, Sie waren jetzt so 3 Monate auf dieser Station. Wie bereitet man sich auf eine solche Zeit vor? 3 Monate in der Einsamkeit unter extremen Bedingungen. Was macht man da? Gibt es da irgendein Programm dafür?
Ja, es gibt schon ein Programm dahingehend. Also man muss erstmal medizinisch natürlich auch fit sein. Es sollte möglichst nichts passieren in der Zeit. Das heißt, man muss vorher einen Medical Check machen, bevor man darunter geht. Und die andere wichtige Komponente ist eben, dass man eben fachlich auch einigermaßen auf der Höhe ist und weiß, worum es geht. Und es werden, wie gesagt, diverse Flugprodukte erstellt, sodass innerhalb dieser Community Flugoperationen stattfinden können. Und die dort stattfindenden Operationen, das sind dann hauptsächlich wissenschaftliche Missionen, die dann irgendwelche Projekte befriedigen und die dann dort durchgeführt werden. Sei es jetzt irgendwelche Eiskernmessungen oder irgendwelche atmosphärischen Bestandteile, die dort dann mitgemessen werden und vielerlei andere Dinge auch.
Wie groß war eigentlich das Team? Wie viele Mitglieder? Oder wie groß war die Besatzung?
Also, sagen? Auf der Neumayer Station sind zu der Peakzeit um die 60 Sommergäste.
60?
Also das heißt, ja.
Sie nennen sie jetzt Sommergäste, das klingt jetzt wirklich nach Urlaub.
Ja, insofern Sommergäste, weil, wie gesagt, die Station hat natürlich auch ein Überwinterungsteam, die jetzt nach wie vor dort tätig sind. Und das sind dann 9 Leute, die dann den ganzen Winter über, sprich über ein Jahr dort im wahrsten Sinne des Wortes von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und da findet dann keine Flugoperation statt. Sie sind völlig autark, sei es essenstechnisch, sei es Logistik, technisch und auch medizinisch. Sie haben ein eigenes Krankenhaus in Anführungsstrichen und sind letztendlich in der Lage, diese Zeit auch eigenständig zu überbrücken.
Das ist dann also noch eine extremere Form als die, die Sie jetzt in diesen 3 Monaten erlebt haben. 60 Sommergäste, gibt es dann da manchmal auch eine Party?
Das passiert sicherlich natürlich auch, klar. Ich meine, wo gearbeitet wird, muss auch mal Feierabend sein. Und die Neumarktstation ist natürlich so konzipiert, dass dort auch ein sehr angenehmer Aufenthaltsraum ist mit entsprechenden Dingen, die man in der Freizeit wahrnehmen kann. Soll heißen, man hat ein Billardspiel, man hat die Möglichkeit, Fernsehen, Videos zu gucken, DVDs. Und last but not least ist auch eine kleine Bar dort integriert.
Also ich denke mir, dass man doch bis in die frühen Morgenstunden feiern kann, ohne dass man irgendwelche Nachbarn dabei stört.
Sicherlich passiert das mal, aber wie gesagt, schwerpunktmäßig ist natürlich Wissenschaft und Arbeit und das ist die Priorität Nummer 1. Aber klar, Weihnachten und Silvester bin ich ja jetzt auch dort gewesen und dann ist dann natürlich schon die Situation etwas der Situation geschuldet, weil Weihnachten und Silvester sind ja nun besondere Feste. Und dann gab es ein wunderschönes Essen und dementsprechend auch das andere oder eine Glas Sekt oder Wein oder wie auch immer.
Sie hören SBS Radio auf Deutsch.
Herr Knobelsdorf, Sie waren jetzt mit 60 Leuten da in dieser, ich kann mal wohl durchaus sagen, in der Einsamkeit. Fühlt man sich dann dabei einsam oder wie war das Gefühl der Geborgenheit? War da eins da oder fühlten Sie sich völlig fremd in einer völlig fremden Umgebung unter fremden Leuten?
Es ist ein Jein. Also im Prinzip muss man sich natürlich arrangieren und man kann natürlich nicht entfliehen. Wenn man irgendwie ein Problem mit jemandem hat, kann man nicht die Tür zumachen und sagen, ich habe jetzt Feierabend und so. Also das geht nicht, aber im Prinzip ist das schon eigentlich ganz gut geregelt dahingehend mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Es existiert eine sehr gute Telefonverbindung zur Außenwelt und last but not least eine auch sehr gut funktionierende Internetleitung. Soll heißen, dass man mit den heutigen Medien, Social Media und was es da so alles gibt, WhatsApp und so weiter, sehr gut in Verbindung bleiben konnte und man sich nicht so völlig abgesondert gefühlt hatte, obwohl man letztendlich, auf Deutsch gesagt, am Ende der Welt war.
Also ich nehme nicht an, dass Sie 7 Tage die Woche gearbeitet haben. Sie hatten sicher auch Freizeit. Und wie haben Sie diese Freizeit verbracht?
Ja, das Thema ist natürlich in aller Munde, aber leider ist es so, mit der Freizeit war es sehr dürftig. Also man musste sich die Freizeit natürlich so ein bisschen erarbeiten, im wahrsten Sinne 7 Tage die Woche. Und im Prinzip hatte man ein ziemlich stringentes Arbeitsprogramm. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch mal ein paar Stunden, wo man dann was unternehmen konnte. Man konnte dann an die Schelfeiskante fahren mit den Skidos, mit den Skischlitten, da hätte ich bald gesagt. Und dann hat man ein bisschen was von der Tierwelt mitbekommen. Man hat Seelöwen gesehen, man hat Battle-Robben gesehen und nicht zu vergessen die Pinguine, die zu der Zeit in der Mauser sind. Und das ist schon spektakulär und nichtsdestotrotz hat man auch viele Impressionen, was Licht und Wolke anbelangt, wahrnehmen können. Das ist schon spektakulär und man hat dann schon so seine freien Zeiten genießen können. Oder man kann es sich nicht vorstellen, dass wenn man dann irgendwo ein bisschen ein paar Kilometer von der Station weg war, dass man einfach nichts mehr hört und man hört sein Herz klopfen vielleicht, aber das ist das höchste der Gefühle.
Sind Sie dann vielleicht auch mal so schnell vor dem Schlafengehen ein paar Runden drehen gegangen vor der Station draußen oder war das verboten?
Das geht schon. Also nichtsdestotrotz ist da auch ein ziemlich stringenter Plan dahingehend, dass man natürlich auch wissen muss, wer irgendwie wo ist. Also das ist also bedeutet, wenn man sich von der Station entfernt, muss man sich in ein Buch eintragen und sagen, ich bin jetzt da und da. Und eine weitere Absicherung ist dann noch, dass man ein Walkie-Talkie hat und immer irgendwie erreichbar ist, beziehungsweise ein Sicherheitspaket noch mitnimmt und nie alleine fahren darf. Soll heißen, man muss mit einer weiteren Person unterwegs sein, also sprich mit einem zweiten Schlitten, falls irgendwie mal was passiert, dass man eine Backup-Variante hat.
Nur nach 3 Monaten in der Fremde mit fremden Leuten, hat sich da etwas in Ihrer Lebenseinstellung oder Lebensansicht verändert?
Ich würde mal sagen, es führt einem so vor, in was für einer Überflussgesellschaft wir leben und mit welchen Minimalbedingungen man auch zu Rande kommen kann. Und man lernt es dann wieder zu schätzen, was man eigentlich so hat in der zivilisierten Welt. Und die Leute reißen sich die Köpfe ab und da ist die heile Welt in Anführungsstrichen und man beobachtet das alles von außerhalb, klar, jetzt über Internet und so weiter und so fort. Aber man wird dann so quasi geerdet und auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und ja, was bedeutet es, Mensch zu sein und im Universum zu stehen? Gut, Sterne kann man ja nicht sehen, weil es ist ja mehr oder weniger die ganze Zeit hell. Dieses Phänomen ist dann den Überwinterern überlassen. Die können dann die wunderschönen Polarlichter sehen und die Vielzahl an Sternen, die sich dann im Juli, August dann dort präsentieren, ne?
Nun, es wird immer gesagt, dass der Klimawandel, wenn ich ein ernsthaftes Thema hier ansprechen darf, dass der eigentlich schneller vorangeht, als einem lieb ist. Und dann wird auch immer wieder erzählt, dass das Eis schneller schmilzt, als man denkt. Ist das so am Südpol?
Also im Prinzip jein. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber es ist sicherlich ganz massiv erkennbar auf der sogenannten antarktischen Halbinsel. Da kann man definitiv den Klimawandel spüren, weil dort die Situation mittlerweile so ist, wie man das von Südamerika zum Beispiel kennt, das Klima in Patagonien, also sprich im Süden Südamerikas. Es ist mittlerweile fast übertragbar auf die antarktische Halbinsel, wo in den Sommermonaten durchaus Temperaturen sein können von über 10 Grad. Und wenn man sich die Vegetation oder die Topografie dort ansieht, die hat also sehr viele Parallelen auch zu der Küste Südamerikas oder wenn wir Nordhemisphäre nehmen, sage ich mal so Norwegen, so diese Region, ziemlich vergleichbar. Und da ist es definitiv spürbar. Und ansonsten scheiden sich die Geister dahingehend, was jetzt das antarktische Festland anbelangt. Es gibt Regionen, wo eher eine Zunahme von Eis ist, aber es gibt aber auch Regionen, das ging ja jetzt auch durch die Medien in den letzten Monaten, von der englischen oder von der britischen Antarktisstation, der Heli, die sie aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen verschieben mussten, in Anführungsstrichen, weil es eine sehr große Gefahr war, dass dort, wo die Station war, sich ein Eisbrocken ablöst und dass so quasi die Station dann im Wasser weggeschwemmt worden wäre. Also es ist auch Bewegung dort und auf der Neumayer gibt es auch im Sommer Temperaturen, die teilweise über Null sind und der Klimawandel macht sich auch dort bemerkbar.
Herr Knobelsdorf, besten Dank für die Einsicht in Ihre, muss sagen, spannende Arbeit am Südpol.
Bitte schön.
Sie hören SBS German im Radio täglich 19 Uhr oder auf sbs.com.au/German und der SBS Radio App.